Liebe Sportsfreunde, freut euch heute auf eine echte Schweizer Sportreporter-Legende. Denn heute begrüße ich den langjährigen Eishockey- und Tenniskommentator Stefan Bührer. Er spricht über seinen Weg zum Sportkommentator und seine Highlights hinter dem Mikrofon, sei es beim Eishockey oder Tennis. Wir sprechen über die Entwicklung des Schweizer Eishockey und welche Dinge ihn als Betrachter heute noch stören. Und natürlich sprechen wir auch über seinen heutigen Beruf bei seinem Heimatverein SC Rapperswil-Jona Lakers und wie er dazu kam. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Zur Einordnung. Die Folge mit Stefan Bührer habe ich im September 2024 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Stefan, schön, dass du da Zeit gefunden hast bei uns für den Podcast Sportsfreunde.
Sehr gern.
Sind da in der schönen Halle von Rapperswil, von Messeri, deiner neuen Heimat jetzt seit ein paar Jahren. Wie ist das gekommen, dass du dich entschieden hast, weg von Messeri nach so vielen Jahren und jetzt in deine alte Heimat, deine Klausur?
Ja, genau. Also ich bin ja da aufgewachsen. Von dem her bin ich sehr vertraut mit dem Verein und auch mit der Umgebung da logischerweise. Ich bin seit Geburt da in Rapperswil-Jona und bin natürlich schon als Bub an die Match. Darum eine relativ enge Bindung zu diesem Club. Ich glaube, jedes Kind, das irgendwo einen Zugang zu einem Sportverein findet, der irgendwo auch ein Leben lang damit verbunden sein. Und so ist es bei mir. Und ich war 28 Jahre bei SRF und habe irgendwo gemerkt, dass ich glaube, noch mal etwas Neues machen möchte. Und dann hat sich die Gelegenheit ergeben. Und für mich natürlich, es war wirklich eine super Situation, weil ich konnte noch mal etwas machen und kann es immer noch machen, was ich mit Leidenschaft machen kann. Und ich glaube, das ist ein Privileg.
Aber es ist etwas komplett anderes, könnte ich mir das vorstellen. Vorher warst du am Mikrofon, du hast auch Tennis gemacht, du hast aber Hockey auch. Und jetzt bist du in der Kommunikation, quasi, ich sage jetzt mal, im Backoffice von einem Verein. Inwiefern ist das auf dem Arbeitsalltag ganz anders, wie du es sonst gehabt hast?
Ja, also ich mache das erste Mal in meinem Leben quasi einen 9-to-5-Job. Also das habe ich früher noch nie gehabt, oder? Ich bin gerade im Tennis bin ich extrem viel gereist, bin unterwegs gewesen, habe mir meine Tage selber eingeteilt. Natürlich immer abhängig vom Spielplan, von den Tennisturnieren und vom Einsatzplan, was Fernsehen betrifft. Aber extrem free-flowing gewesen, oder, beim Fernsehen. Und jetzt bin ich in einer Struktur rein, kann eigentlich einen Bürojob. Dazu haben wir natürlich noch die Match in der Saison. Es ist viel strukturierter als vorher. Aber es ist eine spannende Aufgabe. Es ist auch spannend darum, weil ich die Zeiten quasi gewechselt habe. Eben von dem, wo über Sport redet, zu dem, wo kann mitgestalten bei einem Club auf höchstem professionellem Niveau.
Und was sind so die drei schönsten Sachen, die sich jetzt quasi mit dem Jobwechsel geändert haben? Also, neben dem 9-to-5 wahrscheinlich.
Ja, also die drei schönsten Sachen, eben einmal hinter Kulissen schauen im Spitzensport. Das finde ich extrem spannend. Auch den täglichen oder fast täglichen Kontakt mit der Mannschaft. Spüren, wie funktioniert die Mannschaft. Schön ist für mich jetzt auch im Unterschied zu früher, ich komme mit dem Velo arbeiten. Früher eher mit dem Flugi. Das ist völlig anders geworden. Eine dritte Sache, ist jetzt so schwierig zu sagen, einfach in einem coolen Team mit jungen Leuten zusammenarbeiten.
Und die jetzt leiten, oder also hast du eine gewisse Leitung innerhalb der Stunde?
Ich bin ja zu Beginn die ersten 2,5 Jahre in der Geschäftsleitung gewesen. Durch das natürlich mit Leuten zu tun gehabt. Ich hatte nicht in dem Sinne eine Führungsfunktion gehabt, aber ich arbeite mit Leuten sehr eng zusammen, wo mich schon ein bisschen den Takt kann vorgeben kann, was die Kommunikation betrifft, das schon. Aber ich habe nicht eine Führungsfunktion in dem Sinne.
Jetzt bist du in der Kommunikation vom Verein. Vorher bist du Sportjournalist gewesen. Das sind so die zwei Gegenpole, sagt man so, in der Medienbranche. Aus welchem Erfahrungstopf kannst du schöpfen als Journalist? Fast 3 Jahrzehnte, wo du jetzt kannst mitnehmen in die Kommunikation im jetzigen Beruf.
Das sind es aber über 3 Jahre zusammen. Weil vor, noch mehr, ja. Vor 28 Jahren habe ich noch 8 Jahre Radio Zürichsee gemacht. Also nein, ja, ist natürlich eine reiche Erfahrung, das ist klar. Und das hat mir in dem Sinn geholfen, weil ich natürlich ganz genau weiss, wie Journalisten ticken. Ich weiss genau, wie sie versuchen, da Informationen zu kommen. Das kann ich antizipieren. Auf die einen Seite zum Teil gewisse Sachen abfedern. Und auf die andere Seite kenne ich Bedürfnisse der Journalisten. Und ich glaube, das hilft im gegenseitigen Verständnis. Weil ich finde, bei einem Club wie mir, bei einem kleineren Club sowieso, brauchst du eine offene Kommunikation gegen raus. Du musst, oder wir versuchen, möglichst viel möglich zu machen für Journalisten, einen Einblick zu gewähren, wie funktioniert so ein Club. Und ich glaube, das ist wichtig und wird, so wie ich das wahrnehme, mindestens auch sehr geschätzt bei den Fans, bei der Bevölkerung, dass sie Einblick bekommen, wo man vielleicht anderswo nicht bekommt.
Können wir dir da auch Feedback überbringen? Ich dachte gerade zum Beispiel an Social Media oder so. Also, dass ihr da ganz aktiv interagiert mit den Leuten.
Klar, also heutzutage ist ja alles möglich mit Feedback. Das wissen wir, es hat Vor- und Nachteile. Nein, das ist eigentlich schon so. Also, jeder Post, den wir machen, erzeugt logischerweise Reaktionen. Das ist ja so. Viele sind positiv, logischerweise gibt es auch negative, wenn gewisse Leute irgendein Problem haben. Ich sage jetzt ein aktuelles Beispiel, das neue Libri für die neue Saison. Immer Diskussionsstoff, die einen finden es furchtbar, die anderen finden es toll. Es ist immer eine Gratwanderung, aber ja, mit dem kann man umgehen, muss man umgehen in der heutigen Zeit, ist auch völlig okay, solange es anständig ist.
Genau, das würde ich gerade sagen, es ist immer so eine Gratwanderung, solange es nicht beleidigend oder sonst irgendetwas ist, ist ja freie Meinung, kannst du ja sagen, was du willst, oder?
Absolut.
Tun dir dann auch das, haben die da auch Kanäle oder Tools, wo man das überwacht, ich sage jetzt mal Kommentare oder so auf Social Media, wo man dann ganz bewusst sagt, das löschen wir jetzt oder den tun wir jetzt anschreiben oder wie auch immer.
Ja, klar. Also wenn es irgendwo etwas gibt, wo wir finden, das geht jetzt gar nicht, dann ja, dann passiert das. Aber im Prinzip lässt man das laufen, soweit das eben einigermaßen in Bahnen läuft. Versucht möglichst wenig einzugreifen. Eine andere Geschichte ist vielleicht ein Forum von den Fans, das läuft einfach.
Ja, das kann man dann wahrscheinlich abgemacht haben. Okay. Das ist auch weniger öffentlich wie jetzt Ihre offiziellen Kanal vom SCRI.
Ja, genau. Auf dem offiziellen Kanal, klar, wenn etwas nicht okay ist, dann macht man etwas, ja. Finde ich auch in Ordnung.
Ja. Aber haben die auch, es gibt sicher, also die genauso wie es die negativen Beispiele gibt, gibt es sicher also die positiven Beispiele, wo euch zeigen, hey, ist mega cool und so. Gibt es da etwas, wo raussticht, wo du sagst, hey, das war mega cool, die Interaktion und die Aktion von Fans oder wie auch immer?
Also, natürlich, es gibt verschiedene Beispiele. Oder? Spannend ist ja immer, wenn es nicht so läuft oder eben wenn es super läuft. Wenn es super läuft, ist ja alles rosig und finden alle alles grossartig. Wenn es nicht so läuft,
immer so, ja.
Ist plötzlich vieles nicht mehr so toll oder scheiße oder was auch immer. Ich versuche das, und ich glaube, das, so bin ich auch als Mensch, ich versuche das mit einer gewissen Gelassenheit zu nehmen. Ich versuche das, was super positiv ist, nicht zu überhöhen. Ich versuche das, was super negativ ist, nicht zu überbewerten. Ich glaube, wie sonst im Leben, gesundes Mittelmaß ist, glaube ich, nicht der schlechteste Approach in dieser Situation.
Gebt ihr euren Spielern auch irgendwo Tipps durch, wie sie sich verhalten können, sollen, irgendein Index, Kodex, irgendetwas?
Ja, natürlich. Wir versuchen schon, ihnen zu sagen. Also ganz zentral ist so ein bisschen, was sind unsere Werte, oder? Was wollen wir gegen aussen transportieren? Das machen wir, ja. Das mache ich aktiv. Sonst bei den Interviews, wir haben auch schon Interviewschulungen gemacht, selbstverständlich. Aber ich bin jetzt nicht ein Fan von absolut alles. Es muss formatiert sein. Und man sieht ja, es wird dann irgendwann einfach langweilig, wenn immer die Standardantworten kommen. Für mich darf es schon ein bisschen leben. Auch da, innerhalb von gewissen Schranken. Aber ich bin da nicht einer, der alles überwacht und findet, alles muss man jetzt da regeln und machen und tun.
So wie es geht, hey, sag das, was du willst oder fühlst.
Wenn die Spieler auch interviewt, dann darf er einmal sagen, ja, wir sind scheiße gewesen und es ist schlecht gewesen und geht jetzt gar nicht, was wir da geboten haben. Das finde ich in Ordnung. Also, logisch. Emotionen gehören zum Sport.
Ist auch authentisch am Schluss.
Logisch. das ist genau das. Also, wir wollen authentisch sein und das gehört für mich irgendwo dazu. Der Spieler auch mal ehrlich ihre Meinung zu sagen.
Habt ihr oder hast du, ich kann mir vorstellen, jede Abteilung beim Verein hat so seine eigene Goals, seine eigene Ziele, die man soll erreichen soll. Gibt es das in der Kommunikation bei euch auch irgendwie so Ziele, die man kann auch
quantifizieren?
Genau, ja.
Ja gut, also quantifizieren kannst du anhand von Zahlen, logischerweise. Wenn, klar, wir möchten mehr Follower auf Instagram, was unser wichtigster Kanal ist. Ist ja logisch, aber es steht jetzt nicht absolut im Zentrum. Ziele sind wirklich mehr, das, was ich vielleicht am Anfang gesagt habe, dass wir versuchen, offen zu sein, so transparent, wie es geht. Gewisse Sachen kann man manchmal nicht sagen, aus verschiedenen Gründen, ist auch klar. Aber dass wir wirklich versuchen, offen, transparent, authentisch zu sein, möglichst nah beim Fan zu sein, das sind so ein bisschen die Leitlinien, die wir haben. Aber die Zahlen sind natürlich auch, die schauen wir schon an, oder? Und also ist auch erfreulich, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Das ist immer absichtlich.
Ja, ich meine, es ist auch eine große Region da, mehr oder weniger, mit einer Stadt, wo jetzt nicht im Gegensatz zu Zürich, wo zwei Clubs hat, oder? Man hat da wirklich nur einen Club.
Es ist eine super Region auf der einen Seite, auch nicht ganz einfache Region auf der anderen Seite. Und zwar einfach auch aus dem Grund, weil Rappi ist ein Zentrum von der Region, oder? Aber es sind drei Kantone beteiligt. Und die Identifikation, ich sage jetzt vom Kanton, von denen aus dem Kanton Schweiz oder aus dem Kanton Zürich, ist halt ein bisschen kleiner mit Rapperswil-Jonen. Es ist einfach natürlicherweise so. Und das macht es manchmal auch nicht ganz einfach, unsere Reihe ein bisschen zu erweitern. Was wir gerne würden.
Zählen die euch zum Oberland?
Zürich-Oberland? Nein.
Nicht?
Oder? Nein, wir sind Rapperswil-Jona, Lindgebiet, das ist unsere Region, aber wir wissen, dass es Interesse gibt in Zürich-Oberland. Wir hätten gerne noch mehr Leute. Ich weiss auch, dass Hinterwetzigen von da aus gesehen, wenn man dann Richtung Uster und so geht, dann ist dann natürlich schon alles sehr Zürich-orientiert. Das ist uns auch klar. Oder? Aber zum Beispiel auch im eigenen Kanton ist es nicht ganz einfach. Also wir sind ja St. Gallen, reden aber wie Zürcher. Es gibt dort Ricken, wo wie eine Barriere ist. Also das Toggenburg ist für uns unglaublich schwer erschliessbar. Es ist wirklich Ricken, ist so ein bisschen wie eine Grenze. Dort versuchen wir jetzt auch so ein bisschen vorzustossen in das Gebiet. Man merkt dann schnell, das ist der FC St. Gallenland, oder? Was auch okay ist, aber die Identifikation von der Region hinter dem Ricken, ich sage jetzt auch wieder hinter dem Ricken, von Rappi aus gesehen, von den Leuten mit den Lakers, ist relativ schwierig, ja. Wir sind für sie ein altes Gebiet, weit weg.
Ja.
Aber für uns ist St. Gallen auch weit weg.
Auch wiederum, es ist so ein bisschen eben das Schöne und das Schlechte in einem, dass man halt zu einem Dreieck rein ist, oder?
Genau.
Zürich, Schweiz und St. Gallen.
Genau, das ist eine Schwierigkeit. Und trotzdem, oder, wir sehen ja, wer alles für Rapperswil kommt, in den Beizen am See unten und all die schönen Sachen, die wir haben mit der Altstadt, Kinder und so weiter, da kommen ja unzählige Leute aus einer grossen Region zu uns. Aber die Identifikation mit Rapperswil-Jona, das ist halt dann schon relativ beschränkt auf Rapperswil-Jona mit seinen 28'000 Einwohnerinnen und Einwohnern.
Ja, auch das Ding selber, oder? Ja. Also ich komme nochmal ein bisschen zurück zu einer vorigen Frage.
Ja.
Eben, dass der Wechsel vom Mikrofon zum Desk, vom Journalismus zu Medien, also bist du auf sie, auf die SRI zugegangen oder sind sie auf dich zugekommen oder wie hat sich das entwickelt?
Ich bin natürlich eben seit Bub an der Match. Ich bin auch, als ich bei SRI war und frei hatte, an dieser Übung bin ich die Spiele schauen. Ich kenne natürlich x Exponenten vom Club seit vielen Jahren, also die schon lange da arbeiten sowieso. Oder? Ich kenne den Markus Büttler schon sehr lange. Und wir sind immer wieder im Gespräch gewesen, und ich habe immer wieder im Scherz gesagt, ja, irgendwann komme ich zu euch und arbeiten, oder? Und er hat dann einmal gesagt, ja, ist eine super Idee, aber ich habe keinen Job für dich. Bis er dann einmal angerufen hat und gesagt, wir wollen jetzt eigentlich so einen Job schaffen, weil es das bis dort gar nicht gegeben hat. Und dann ist es für mich spannend geworden.
Und dann hast du auch wir können mit ihm zusammen sagen, hey, das so kann man es aufbauen, oder?
Ja, genau. Er hat dann auch die Idee entwickelt, dass wenn ich komme, dass er nicht einfach Kommunikationsstellen macht, sondern dass es tatsächlich soll ein Mitglied der Geschäftsseite sein, also mitgestalten an dieser Organisation, ist natürlich für mich schon eine reizvolle Aufgabe gewesen. Und auf der anderen Seite ist es halt einfach so gewesen, jetzt, gerade was Tennis betrifft, ist, ist auch klar gewesen, dass die Karriere von Roger Federer irgendwann wird zu Ende gehen und ich mir überlegte, ja, was mache ich jetzt noch bis 65? Und das ist einfach vom Timing her ist perfekt aufgenommen.
Kannst du dich als Kommentator an einen Match erinnern? Okay, Match, wo dich besonders, wo dir in Erinnerung geblieben sind? Vielleicht der S3-Match?
Ich glaube, ich habe in meiner SRF-Karriere glaube dreimal Rappi kommentiert. Das hat damit zu tun, dass Rappi nicht sehr oft in den Playoffs war und SRF erst am Playoff übertragen hat, oder? Damals, wo sie noch die Rechte haben. Ja, ich glaube dreimal. Und dann ist es ja so, man tut ja immer so ein bisschen, bei den Kommentatoren tut man immer so ein bisschen hören, hey, ja, für wer ist er jetzt und gegen wer, oder? Und du versuchst ja dann eher noch so ein bisschen zu kompensieren. Also was heisst, wenn ich wollte ja dann nicht, dass die Leute spüren, dass ich für Rappi bin. Lustig war, dass dann eigentlich Rappi-Fans gekommen sind und gesagt haben, wieso bist du gegen Rappi? Also ja, das ist spannend, oder? Also das versucht man ein bisschen zu verbergen. Weil natürlich, wenn man für das nationale Medium kommentiert, eine nationale Meisterschaft, dann muss man neutral sein.
Ja. Das ist aber dir nach eigenem Eindruck gut gelungen, Amix, oder?
Ja, also bei diesen drei, wo ich mich jetzt daran erinnere, glaube ich schon. Eben. Wie gesagt, das ist dann eher fast in die andere Richtung. Damit man nicht merkt, dass ich eigentlich im Herzen für Rappi wäre, ist es, glaube ich, in die Richtung gegangen. Aber deine Frage nach eindrücklichen Momenten, ja, ich habe so viele schöne Sachen dürfen kommentieren. Ich habe x Playoff-Final gemacht. Das ist natürlich Hammer, oder? Ich bin wirklich immer quasi in der ersten Reihe gehockt und konnte richtig guten Sport schauen. Und dort kann ich wirklich mit ehrlichem Gewissen sagen, es war mir wirklich scheißegal, wer gewonnen hat. Ich habe wirklich einfach Freude gehabt, dass jetzt hier ein Playoff-Final auf höchstem Niveau, auf höchster Intensität ausgetragen wird, ob dann Zürich, Bern, Davos, Lugano, wer auch immer gewonnen hat, ist mir völlig wurscht gewesen. Ich habe einfach, das klingt jetzt komisch und so ein bisschen klischee-mäßig, einfach gefunden, der Besser soll gewinnen.
Echt das perfekte Ding für einen Kommentator, oder?
Ja. Sage,
hey, spielt und einen schönen Match und ja, den Besten soll gewinnen, oder?
Absolut. Und ich habe so schade, meine ich mit der Nationalmannschaft wunderbare Erlebnisse gehabt, sei es ein Olympisches Spiel, wo die Schweiz erstmals irgendwie gegen Kanada gewonnen hat, mag ich mich gut erinnern, in Turin 2006. Das sind natürlich schon Highlights, oder? Oder auch Spengler Cup. Kann man sagen, das ist ein, gehört mir oft der Vorwurf, ja, da geht es um nichts und so. Schon so, das ist sportlich vielleicht nicht grad ganz so oberstaat, aber ich meine die Atmosphäre dort oben. Und wenn dann der HCD vor eigenem Publikum gewinnt, das zieht dann schon rein. Das sind schon super Erlebnisse.
Gerade beim Schweizer Nazi-Spiel, Hockey-Nazi, ist es dort vielleicht schwieriger, objektiver zu sein, als jetzt der...
Nein, dort musst du auch nicht. Weil, Okay. Das ist dann wieder das Schöne, als Schweizer Fernseher darfst du für die Schweiz sein. Natürlich nicht unkritisch. Wenn es nicht gut läuft, muss man das auch dürfen und können sagen. Das sieht man jetzt bei den Diskussionen. Nein, im Moment nicht, aber vorher bei der Fußballnazi und der Sascha Rufer, oder? Aber du darfst Partei sein. Und das ist etwas schön. Also, du darfst mit der Schweiz, du darfst jubeln, wenn die ein Goal schiessen. Du darfst hoffen, dass sie jetzt das Spiel gegen wer auch immer gewinnt. Es ist fast einfacher als Meisterschaft zu kommentieren, oder? Weil dort bist du einfach immer, hast immer im Kopf, du willst nicht, dass du eine Mannschaft bevorzugst.
Ja, und das muss man natürlich achten und das auch immer im Kopf haben wahrscheinlich.
Genau. Ja. Das ist dich oft so, oder? Du kommentierst den Match und dann ist eine Mannschaft ist klar besser und du sagst das. Und das heisst natürlich für die Fans von der anderen Mannschaft, oh, der lobt die immer. Ja, nein, ich sage einfach, heute sind die besser. Und die aus dem und dem Grund nicht so gut. Und das ist die Aufgabe des Kommentators.
Ja, ja. Habt ihr beim Hockey-Kommentieren auch, oder hast du auch mal co-kommentiert? Oder hast du das meistens?
Ganz wenig. Das ist, nein, ich habe. Ja, am Anfang haben wir etwa einen gehabt. Ich habe dann immer gefunden, im Hockey ist es extrem schwierig, weil es halt einfach wahnsinnig schnell geht. Darum habe ich es eigentlich lieber allein gemacht. Ich finde aber absolut, dass das machbar ist und ich höre den heutigen gerne zu. Also finde ich auch völlig okay.
Wenn du jetzt gerade sagst, den heutigen gerne zu, was hat sich aus deiner Sicht geändert in der Art und Weise, wie man kommentiert, zu
dem, wo du das letzte Mal kommentiert hast?
Ja, also, wo ich das letzte Mal kommentiert habe, ist ja noch nicht so lang. Das sind 3 Jahre, oder? Aber wenn ich es
vergleiche. Über die Jahre hinweg, ja.
Ja, über die Jahre. Oder? Früher haben die Leute gar keinen Zugang zu Informationen gehabt. Also das heisst, früher, wenn ich irgendeine gegnerische Mannschaft aus dem Ausland recherchieren musste, ohne Internet, ja, wie hast du das gemacht? Es hat fast keine Unterlagen gegeben und du hast wirklich das Telefon in die Hand nehmen. Und heute ist auch für den Fehl ist alles zugänglich. Alles, einfach wirklich alles. Das heisst, du bist natürlich auch leicht überprüfbar. Und wenn du nicht sattelfest bist, dann merken das die sich damit befassen. Und das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, die dazugekommen ist. Das heisst, du kannst dir eigentlich weniger leisten an Fehlen, glaube ich heute. Oder? Das ist eine Schwierigkeit, die dazugekommen ist.
Hat man dann dort auch irgendwo irgendwelche Weiterbildungen oder irgendetwas gemacht im Sinne von Regelkunden oder so?
Ja, also das hat mir die Zeit schon gegeben. Ich habe das auch aktiv gefördert. Ich habe das wählen. Wir haben Meetings gehabt mit Giris vor der Saison beispielsweise. Super, weil es gibt immer wieder Regeländerungen. Und es gibt immer wieder Situationen, wo du so oder so kannst beurteilen, die Grauzonen, oder? Und wenn man da ein bisschen Hilfe hat, ist das natürlich schon sehr gut. Und ich glaube, es hilft der Glaubwürdigkeit des Kommentators, wenn er einfach sattelfest ist, in verschiedenen Bereichen, auch zum Beispiel bei den Regeln.
Ja, gerade wenn es darum geht, zum eben erklären, oder, warum das jetzt so ist, und kommentieren, das in die Wohnzimmer bringen, für die, die vielleicht nicht jeden Match schauen, sondern einmal hineinschauen, oder gerade bei Weltmeisterschaften und so.
Genau, also ich habe zum Beispiel, kannst ja vor 25 Jahren habe ich bei den Schiris versucht, wie soll ich sagen, sie zu sensibilisieren, dass die Leute irgendwo zu wenig informiert sind, auch im Stadion. Oder? Ich fände es super, wenn die Schiris würden alle stehen mit dem Mikrofon, so wie man das kennt aus Nordamerika, aus verschiedenen Sportarten, und den Leuten erklären, warum sie den Entscheid so und so gefällt haben. Ich glaube, es gibt weniger Pfeifkonzerte, weil man muss ja auch sagen, so viel mit Schiris kritisiert, sie liegen sehr, sehr oft eben auch richtig.
Ja, zum Glück. Ich meine, am Ende des Tages sind sie, die das Spiel irgendwo durch, also jetzt entscheidet, aber durchleitet. Oder? Ja. Und das ist nicht so. Ich glaube, das ist nicht nur im Hockey so. Man sieht beim Fußball genauso und anderen Sportarten. Und ja, finde das ein guter Ansatz, dass man würde sagen, hey, wenn ihr jetzt eine Entscheidung gemacht habt.
Wieso ist es bis jetzt gescheitert?
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wieso?
Weil es liegt an der Vielsprachigkeit von dem Land. Sie sagen, wir können nicht, wir haben Schiris, Westschweizer Schiris, italienischsprachige Schiris, wenn dann jeder Deutschschweiz pfeifen, können sie es nicht richtig erklären. Ich sage, dann machen sie Englisch.
Ja.
Und sie sagen, ja, nein, das geht doch nicht. Und dann sage ich, ja, aber alles, also wenn du im Fernsehen
schaust,
alle Mensch, alles Englisch, die ganze Grafik ist Englisch, aber das ist Englisch. Wo ist das Problem?
Playoff, der ganze Begriff sind Englisch, Icing, ist alles übernommen, oder?
Ja, mal so. Aber vielleicht kommt es irgendwie.
Wer weiß, vielleicht wäre das ein guter Ansatz zum Versenderen. Gibt es sonst noch Sachen im Hockey, wo du das Gefühl hast, als jetzt jahrelanger Beobachter, das müsste man eigentlich schon längst mal ändern oder die Regeln oder wie auch immer?
Nein, ich finde es gut, dass man sich immer wieder überlegt, was kann man anpassen, was muss man anpassen. Wir haben vor 2 Jahren die unsägliche Gori-Behinderungsdiskussion gehabt, da hat man versucht zu reagieren, ist immer noch, manchmal ist es ein bisschen schwierig. Aber es ist ja gut, diskutiert man darüber und tut in den meisten Fällen auch Anpassungen machen. Ich finde, es läuft prinzipiell gut. Was mich wirklich manchmal nervt, ist so ein bisschen, mir geht es lang, bis die Scheibe wieder eingerührt wird, ganz ehrlich. Die Lehrerstunde, die zum Teil abgehalten wird, auf dem Eis, fast bei jedem Bulli wird erklärt und gemacht. Und ich sage, wir rühren einfach die hure Chlur in.
Nase durchspielen. Hast du früher als Kind auch Hockey gespielt, oder?
Ja, natürlich. Einfach so. Ich war nie im Club, das nicht. Ich war zu wenig gut. Und meine Eltern hätten es, glaube ich, auch nicht so Ton gefunden, weil das Kundent ist gefährlich. Aber ich bin natürlich am Mittwochnachmittag, Samstagnachmittag, ist man da aufs Eis und hat geknebelt, das schon. Und ich habe etwa 20 Jahre lang später dann Blauschhockey gespielt.
Und das so? Ja, also Gründe?
Auf sehr bescheidenem Niveau. Nein, Gründe einfach. Also, Blauschhockey ist, wenn du nur Match hast und kein Training
mehr. Also.
Weil halt Eis ist einfach ein Mangelware. Aber wir haben doch etwa 20 Matches pro Saison gehabt. Und, Und das war extrem cool.
Hast du dich nie schwer verletzt? Oder?
Ich war so langsam. Hat mir können passieren.
Und dann bist du gleich, hast du gesagt, okay, ich glaube, das mit der aktiven Karriere ist nichts. Und hast dann einen anderen Weg gesucht zu dem Sport.
Der Ursprung bei mir war natürlich, dass ich zwar als Kind alles Mögliche ausprobiert habe an Sportarten, aber gemerkt habe, jetzt am Tennis, ich bin einfach zu wenig gut. Und dann habe ich mir überlegt, ja, Spitzensport finde ich super. Was ist ein anderer Zugang? Und habe das Glück gehabt, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo Sprache etwas Wichtiges war. Auch meine Schwester war Journalistin. Sie ist 8 Jahre älter und ich habe ihr viel abschauen. Sie hat ihren Weg gemacht und ich habe das immer bewundert. Und für mich war früh klar, ich wollte in die Richtung. Das ist für mich ein Traum, können Sportkommentator, Journalist zu werden.
Wie hast du es dann geschafft? Oder über Praktika oder über Studium? Oder?
Ja, ich habe Matura gemacht und nachher habe ich überlegt, ja, was ist am geschicktsten, um diesen Weg zu gehen. Für mich war eben, wie gesagt, klar, ich wollte dort hin. Die Frage war, wie, oder? Ich habe dann gefunden, ja, über ein Studium, Publizistik. Ich habe dann schnell gemerkt, es ist nicht das. Sind mir jetzt theoretisch und habe dann nach einem Jahr, nach 2 Semestern, habe ich das Studium abgebrochen und habe einen Zugang machen via tatsächlich ein Praktikum bei der Zürichsee-Zeitung damals. Und von der Zürichsee-Zeitung hat man nur uns über die Strasse zur Radio Zürichsee und dann bin ich dort mal anfragen und so ist das ins Rollen gekommen.
Und dann bist du beim Radio am Schluss geblieben?
Genau, bin ich über 8 Jahre beim Radio Zürichsee gewesen. In verschiedensten Funktionen. Das war eine super Schule damals, weil du hast alles machen konntest. Also ich habe von der Hitparade bis zu den Hockey-Match kommentieren, Nachrichten schreiben, lesen, Sendungen moderieren. Alles können machen. Und ich glaube, das war einfach wirklich eine ganz tolle Grundschule.
Und wie bist du dann zum... Wann und wie ist der Wechsel zum Fernsehen?
Ja, das war noch lustig, weil eigentlich ist mir sau wohl gsi beim Radio. Das war genau mein Medium. Darum bin ich vielleicht später eben nie vor Kamera oder nur selten vor Kamera, sondern hinter dem Mikrofon gsi. Das ist so ein bisschen meine Rolle. Ich habe mal nach ein paar Jahren beim Radio mal eine Anfrage gestartet beim Fernsehen. Dann ist mir beschieden worden, dass mit ein bisschen Lokalradio, das wäre diese so nicht. Vom damaligen Ansprechpartner. Und dann habe ich gedacht, das ist okay für mich, ich bleibe beim Radio. Und irgendwann läutet mir das Fernsehen an und sagt, wir hätten morgen einen Test für neue Sportreporter. Und ich habe gesagt, ja, ich habe leider keine Zeit, ich muss morgen arbeiten. Und dann haben sie gesagt, ja, also, sie sind uns empfohlen worden und so. Und können sie es nicht möglich machen? Dann habe ich gesagt, ja gut, ich kann schauen, ob ich einen Dienst gehabt tauschen. Habe dann das gemacht, bin an den Test. Und dann hat es geheißen, ja, sie haben mit Abstand den besten Test gemacht, hätten sie Lust bei uns arbeiten können. Und so ist das dann entstanden. Eigentlich habe ich gar nicht wollen. Und habe mich dann doch entschieden, in der Schweiz zu machen.
Fast schon umgekehrt am Schluss. Du hast zuerst wollen.
Ich habe mich angeschissen, weil die 2 Jahre vorher haben sie mir gesagt, das genüge wie weit nicht, oder? Und ich habe die Bag gefasst. Ihr seid ja voll Idioten. Also, dann ändert mich halt nicht. Ist okay.
Und nachher sind sie gleich auf zukommen?
Ja, zukommen. 2 Jahre später ist das Telefon gekommen. Und ich dachte, ja, also gut, jetzt gehen wir mal schauen.
Und bist du geblieben? Also,
habe mich dann entschieden, dass ich den Schritt mache, dass ich zum Fernsehen gehe. Ich habe dort eine 1-jährige Ausbildung in verschiedenen Sachen quasi berufsbegleitend können machen. Und ja, man hat den Schritt nachher natürlich nie bereut. Logisch nicht. Es war schon einmal eine ganz andere Bühne gewesen.
Was ist denn zuerst gekommen, Tennis oder Hockey?
Beides miteinander.
Wie ist das?
Ja, es ist eben in der damaligen Zeit, ist natürlich alles viel kleiner gewesen, gell? Es hat viel weniger Mitarbeiter gehabt. Ich bin gefragt worden, ja, was würde ich denn interessieren an Sportarten? Und ich habe gesagt, Tennis und Hockey. Das sind meine 2 Sportarten. Und dann haben sie gesagt, ja, das passt wunderbar, weil Tennis sind wir sowieso ein zu wenig und Hockey auch. Und dann habe ich dann schon im ersten Jahr, haben sie mich auf Freiburg geschickt, an ein 4-Länder-Turnier im Hockey. Dann habe ich am Samstag am Samstag, ich glaube im November, habe ich meinen ersten Hockeymatch kommentiert. Und am Sonntag wäre es das zweite Spiel gewesen. Aber am Samstagabend ist das Telefon aus der Redaktion gekommen. Der Marc Rosset ist im Paris-Bercy Tennisturnier im Finale morgen gegen den Andre Agassi. Das sollten wir zeigen. Kannst du bitte wieder heimkommen? Und das kommentieren. Ich habe gesagt, ja, das mache ich. Oder, also, ja, man ist halt noch jung und irgendwie denkt, ja, das ist ja alles easy, oder? Und haben das gemacht. Also wirklich zeitgleich. Am einen Tag erstmal Hockey, am anderen Tag erstmal Tennis kommentieren.
Und beides hat dir gleich viel Spass gemacht? Oder?
Ja, ja, absolut. Also für mich war das sehr komplementär gewesen. Es hat sich sehr gut ergänzt, auch so ein bisschen vom Zeitplan her. Tennis mehr so ein bisschen im Sommer, Hockey im Winter. Das ist eigentlich recht gut aufgegangen.
Ja. Und als Co-Kommentierer später mit dem Heinz Günthert, wann ist er dazu gekommen?
Ja, sehr schnell. Er war ja bereits Co-Kommentator gewesen, als ich dazu gekommen bin. Also er war vor mir eigentlich bei SRF gewesen. Und ich bin dann zu ihm gekommen. Also, ist nicht, also ja, ich bin zu ihm gekommen, nicht umgekehrt. Und natürlich höchsten Respekt gehabt, weil ich seine Karriere als Bub schon verfolgt habe. Und grosse Bewunderung gehabt habe, weil er der erste Schweiz war, der ein Tennisturnier gewonnen hat, auf höchster Stufe. Oder? Und plötzlich bin ich nach dem geguckt und natürlich zuerst gedacht, und so. Und dann haben wir aber schnell gemerkt, dass wir uns menschlich sehr gut verstehen und B. auch nicht so schlecht ergänzt und dann ist auch da alles in Rolle gekommen. Ja.
Würdest du sagen, dass deine Kommentatorenkarriere im Tennis auch deswegen so lang gegangen ist, also wirklich will wegspielen, wie jetzt Roger Federer sein Waffengang-Code?
Ja, logisch. Also, das war ein absoluter Glücksfall gewesen. Aber es hat ja vorher schon angefangen. Es hat mit der Martina Hingis angefangen. Also ich bin beim ein von meinen ersten Grand Slam-Turnieren in Australien, 1997, und dann gewinnt Martina Hingis das mit 16, oder? Und irgendwie, ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Eine Schweizerin, die ein Grand Slam-Turnier gewinnt, das hat's vorher noch nie gegeben.
Oder? Was mit 16, oder?
Mit 16 und oh, wow und so. Und, ich dachte, unglaublich. Und ich darf da dabei sein. Und irgendwie, ich habe schon gewusst, da gibt's einen Junior, der ist gut, oder? Aber das weisst du ja nie. Ich meine, als Junior gut sein heisst so lange nicht, dass du nachher als Profi auch gut bist. Und dann ist der Federer gekommen. Und dann ist noch der Wawrinka gekommen. Und dann ist noch Belinda gekommen. Also es ist irgendwie, ich hatte so ein Dusel gehabt, genau in die Ära hineinzugehen und auf deine Frage zurückzukommen. Ja, logisch hat das die Karriere A beflügelt und B lang gemacht.
Ist es dann wie ist es im Tennis mit der Neutralität? Ist dort auch, wenn jetzt Federer Wolfgang spielt, ist das genau gleich so, quasi haben wir neutral sein.
Muss man gar nicht.
Muss man gar nicht.
Fair,
gar nicht.
Klar, fair, mit Respekt dem Gegner gegenüber, ist ja logisch. Aber ab Mitfieber, ja klar, wenn der Fedi gespielt hat, dann hat man mitgefiebert, dann hat man manchmal feuchte Hände gehabt. Ich meine, ich hatte so viele Reaktionen von Leuten, die sagen, ich kann fast nicht zuschauen, manchmal. Tennis ist halt auch ein extremer Sport wegen der Zählweise, oder? Weil es fängt ja bei jedem Punkt dann wieder von neu an, oder? Wenn du im Hockey mal 5-0 führst, hast du es gelaufen.
Ja.
Aber wenn du im Tennis 5-0 führst, ja, dann hast du den Satz immer noch nicht gewonnen. Es geht immer noch her. Und ist halt schon extrem, oder? Die Zählweise, jeder einzelne Punkt, dann Game, Satz. Wenn du den Satz gewonnen hast, hast du noch nicht gewonnen. Das macht es extrem von den Emotionen her.
Und was ist so, dass es gibt tausende emotionale Momente, denke ich selber zurück. Ich kann dafür, glaube ich, aktiv sicher, ja, also 20 Jahre sicher verfolgt. 15 Jahre, würde ich jetzt sagen. Und es gibt so viele Sachen, wo man sagt, boah, das ist der Moment gewesen und so. Hast du oder habt ihr so einen Moment beide gehabt, wo ich denke, das übertrifft alles?
Ja, es ist, glaube ich, schon. Es ist,
muss auch nicht mal der Federer sein, aber wahrscheinlich
wird es her sein. Ja, natürlich, weil ja, einfach rein schon von der Quantität am Match, die wir von ihm gezeigt haben. Ja, also die Frage ist mir schon aufgestellt worden. Und ich sage auch immer das Gleiche. Es gibt verschiedene unglaublich tolle Momente. Ich meine, jeder Grand Slam-Titel ist Wahnsinn. Jeder Turniersieg ist super. Aber das Comeback 2017 in Melbourne, wo er den Nadal schlägt, den fünften Satz noch dreht und dann ja, der Satz mit dem Füdi-Butter Wahnsinn gekommen ist. Ich glaube, von den Emotionen her ist das schon top gewesen. Also fast nicht zu toppen. Weil eigentlich niemand mehr mit ihm gerechnet hat.
Gibt's, du hast gerade jetzt gesagt, mit dem Satz, den du gesagt hast, oder wenn ihr gesagt habt, gibt es so Sätze, so Aussprüche, wo so, also zum Beispiel aus dem Fußball kennt man es, der Marcel Reif im Champions League-Final, Kahn, die Bayern, Lupfen, Rücken, Lupfen. Gibt es so Sachen auch, wo du dich zurückerinnerst, wo so made by you sind? Made by Heinz?
Ja, es ist natürlich, du entwickelst schon so gewisse Standards, oder? Man muss sich vor Augen halten. Wir haben tausende von Stunden kommentiert. Wir haben zum Teil, es hat Tage gegeben, dann haben wir 11 Stunden durchkommentiert. Und am Schluss nicht mehr weisst, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Du sagst dann natürlich schon immer wieder auch gleiche Greife. Also du hast einfach gewisse Formulierungen, die sind in dir drin und die kommen immer wieder, oder? Und ja, das wird dann zum Teil natürlich auch vorgeworfen, ist ja klar, oder? Aber eben angesichts von der unglaublichen Quantität von Stunden, die man da macht, ist das ja irgendwo auch logisch. Aber so, hey, so spezielle Sachen an Begriffen, ich glaube, der Friede Blutwahnsinn ist vielen Leuten geblieben, wird ja auch heute noch darauf angesprochen. Ich glaube, schon das, was rausragt.
Apropos darauf angesprochen, hat man dich irgendwann, du hast ja gesagt, du hast bald die Stimme gehabt, oder? Radio, Fernsehen, hat man dich, oder ab wann hat man dich draussen erkannt, oder bist du mal angesprochen worden, hey, dich kann ich?
Ja, Frau. Also an den Tennisturnieren natürlich sehr oft, weil mit der Zeit sind wir natürlich dann auch daheim, sind die vor der Kamera auftreten, wenn wir Einschätzungen gemacht haben, vor dem Spiel, nach dem Spiel, bla, bla, bla. Durch das hat man natürlich schon Bekanntheit gehabt, gerade an den Tennisturnieren, also gerade auch an den Grand Slam Turnieren, wo es immer viel Schweiz gab. Du bist natürlich auf der Anlage immer angehauen worden, das ist so. Aber auch sonst, ja, Bekanntheit von mir ist natürlich gestiegen mit den Jahren, auch wegen der Erfolg oder vor allem wegen der Erfolg von den Schweizerinnen und Schweizer. Und von dem her, ja, der Erkennungswert ist schon gestiegen.
Fallen, oder bist du eher so der Typ, lieber nicht? Und
nein, also überhaupt nicht gestört, weil ich muss ehrlich sagen, ich glaube, in all diesen Jahren hat es vielleicht ein, zwei negative Reaktionen. Die meisten Leute, die auf dich zukommen, sind positiv gewesen. Haben gefunden, hey, mach das super und weiter so. Und das freut dich natürlich. Ich glaube, jeder Mensch braucht Zustimmung, braucht Zuneigung, braucht einfach positive Gefühle, die einem entgegengebracht werden. Das freut einem natürlich, klar. Also, da bin ich völlig offen gewesen. Fotos machen und so weiter.
Ist das auch cool gewesen für dich, oder? So,
absolut. Ja, klar. Aber ich glaube, ich habe immer gewusst, warum die Leute das machen. Also, eigentlich passiert ja alles.
Auf dem Platz und auf dem Court.
Auf dem, was da unten passiert. Wir machen unseren Job. Offensichtlich gibt es viele Leute, die gefunden haben, wir machen einen guten Job. Und das ist eine Freude.
Hast du so etwas wie das Lebensmotto mal entwickelt, ob es jetzt beruflich oder privat ist? Gibt es das bei dir?
Ja, ich glaube, ich bin grundsätzlich einfach ein positiv eingestellter Mensch. Ich hab gerne Menschen, ich unterhalte mich gerne mit Menschen. Ich finde, ich habe so ein bisschen die Einstellung, ein Lächeln kostet nichts. Also, ich sehe viele grießgrämige Leute und denke, hey, ja, vielleicht haben die gewisse Probleme, alles, kann ich alles nachvollziehen. Aber eigentlich geht es uns allen schon wahnsinnig gut, wenn man das vergleicht. Eben, ich bin viel gereist, habe viele auch andere Sachen gesehen. Du kommst zurück in die Schweiz und hörst Leute jammern und ich denke immer,
Jammer auf hohem Niveau, oder?
Also haltet mal den Ball ein bisschen flach. Im Grossen Ganzen. Natürlich gibt es Leute, denen geht es nicht gut. Das wird überhaupt auch nicht schmaler werden. Aber im Grossen Ganzen geht es eigentlich schon nicht so wahnsinnig schlecht. Und darum ich habe auch eine positive Lebenseinstellung. Ich freue mich, mit Leuten auszutauschen.
Zum Abschluss eine Frage. Könntest du dir jetzt vorstellen, dass du nochmal zurückwechselst von Kommunikation ans Mikrofon?
Nein, ich habe das eigentlich abgeschlossen. Ich habe ja nach meiner SRF-Karriere habe ich noch eine Saison für MySports an die NHL kommentiert. Ich habe dann gemerkt, es ist mir einfach zu viel. Also einfach mit dem Job zusammen, den ich jetzt habe. Und habe darum dann das aufgehört. Und für mich ist es eigentlich abgeschlossen. Never say never, aber ich bin happy mit dem, was ich jetzt mache. Ich bin, glaube ich, ein Mensch, der gut auch Kapitel im Leben abschliessen kann. Ich habe das zugemacht, das Buch, habe ein neues aufgemacht. Für mich stimmt das.
Wenn der Roger Federer noch mal ein Comeback gibt, dann machen die zwei auch noch mal ein Comeback.
Ja, ich meine, ja, da müssen wir dann die fragen, die Recht haben, um den Match zu zeigen, oder? Aber ich fände es natürlich noch ein Gag, wenn man das würde so machen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, wenn wir ein Comeback. Showmatch, ja, klar. Aber ein Comeback mit, was ist, 43?
Irgendwann ist dann vorbei.
Irgendwann geht es dann auf deinen Körper.
Stefan, danke für mal, dass du dir da bist. Hat mega viel Spass gemacht, hoffe dir auch.
Ja, absolut, ja, cool.
Alles Gute.
Bitte. Ja, auch dir mit deinem Podcast-Projekt. Alles Gute.
Dankeschön. Merci.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.